Manchmal sind es die, über die kaum jemand spricht. Die tiermedizinischen Fachangestellten, die TFAs. Sie sind ganz nah dran, wenn ein Tier geht. Sie halten fest, sie trösten, sie schweigen und müssen danach einfach weitermachen. In dieser Folge spreche ich mit Christina Wolf, einer TFA, die gelernt hat, mit diesen Momenten umzugehen, ohne daran zu zerbrechen. Es ist ein Gespräch, das dich berühren wird, egal, ob du in einem Tierberuf arbeitest oder einfach verstehen möchtest, was im Herzen derer passiert, die fast Tag für Tag zwischen Leben und Abschied stehen. Hey, ich bin's, Sonja. Deine Stimme, wenn dir selbst die Worte fehlen. Ich bin an deiner Seite, wenn der Abschied vom geliebten Tier näher rückt oder schon da ist. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Tier auf seinem letzten Weg begleiten willst und dabei jemanden brauchst, der dich versteht. Hey, ich bin Sonja. Ganz lieben Dank für das schöne, positive Feedback, das ich zu meinem Podcast bekommen habe. Das freut mich sehr, dass dieses Thema vielleicht auch bei dir so gut ankommt. Und vor allen Dingen freut es mich zu lesen, zu hören, dass du es trotz der Schwere, denn wir sprechen schließlich über etwas, was wir gerne wegschieben möchten, dass du es als leicht empfindest, zuzuhören, etwas aufzunehmen und dich vor allen Dingen auch freust, wenn die nächste Episode an den Start geht. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich am Start. Ja, ich möchte noch nicht so viel verraten. Ich fange erst einmal an, nämlich mit dem Spotlight auf einen bestimmten Tierberuf. Denn ich glaube, diesen Tierberuf übersehen wir im Alltag, wenn wir dort sind, viel zu häufig. Wir vergessen nämlich, dass nicht nur Tierärztinnen und Tierärzte regelmäßig mit dem Abschied konfrontiert sind, auch die tiermedizinischen Fachangestellten, die TFAs, die erleben ihn hautnah mit. Sie sind da, wenn wir vielleicht in die Praxis kommen und die Tränen bereits fließen. Sie sind da, wenn vielleicht ein Tier das letzte Mal diese Praxis verlässt. Und sie sind da, wenn uns möglicherweise auch die Worte fehlen und ihnen selbst oft auch. Wenn aber Stille alles sagt und wenn eben ganz viel Liebe und Mitgefühl im Raum ist. Wie gehen sie damit um? Wie gelingt es diesen, ja, es sind ja oft auch sehr junge Personen, immer wieder Mitgefühl zu zeigen, ohne daran selbst zu zerbrechen. Und darüber spreche ich heute mit einer ganz wundervollen tierischen Kollegin, mit Christina Wolf. Sie ist TFA und nicht nur das, sie war außerdem, das hat mich sehr gefreut, Teilnehmerin meiner Herzenshelfer-Ausbildung im letzten Jahr. In unserem Gespräch erzählt sie, wie sich ihr ganzer Blick auf das Lebensende verändert hat und was sie gelernt hat, um sich auch selbst besser zu schützen. Und auch, warum das Begleiten eines Tieres am Ende seines Weges heute für sie kein Schmerzthema mehr ist, sondern ein zutiefst menschliches und auch erfüllendes. Ich verspreche dir, diese Folge, die wird dich berühren, aber auch stärken. Ganz gleich, ob du in einem Tierberuf arbeitest oder ob du selbst schon einmal Abschied nehmen musstest, du wirst dich in ganz vielem wiederfinden. Und falls du selbst in einem Tierberuf bist, am 13. Januar lade ich dich herzlich zu meinem kostenfreien Training ein. Abschied begleiten, ohne daran zu zerbrechen. Das ist ein Abend, an dem du lernst, wie du Mitgefühl leben kannst, ohne dich dabei selbst zu verlieren. Wie du Halt gibst, aber auch gleichzeitig Halt findest. Melde dich an wenn du in einem Tierberuf bist. Es ist kostenfrei, du kannst nur gewinnen. Den Link zur Anmeldung, den findest du in den Shownotes. Warte nicht zu lange, denn dieser Termin steht vor der Tür. Und jetzt lass uns in dieses bewegende Gespräch mit Tina eintauchen. Ja, hallo, liebe Tina. Ich finde es total schön, dass du meine erste Gästin oder wie sagt man in meinem Podcast in der Lebewohlpfote bist. Liebe Tina, stell dich doch bitte mal den Zuhörern an dieser Stelle kurz vor.
Hallo, liebe Sonja. Ich freue mich total, ja, hier Gast zu sein in deinem neuen Podcast und ja, das quasi so mit von der ersten Stunde begleiten zu dürfen. Also wer mich noch nicht kennt, ich bin Christina Wolf. Viele kennen mich auch einfach als Tina. Und ich lebe mit meinem Partner und meiner Katze Lilly in Dithmarschen, ganz hoch im Norden. Und ich bin TFA und Verhaltensberaterin für Katzen mit dem Schwerpunkt, ja, stressfreie Tierarztbesuche für Katze und auch Mensch zu ermöglichen. Das ist mir ja ein richtiges Herzensanliegen. Genau.
Und ich kenne dich ja, also ich folge dir auf deinem Instagram-Kanal, schau mir gerne deine Stories an. Du nimmst deine Follower auch immer sehr schön mit auf deine ganz persönliche Reise. Also an der Stelle schaut unbedingt in die Shownotes. Dort findet ihr alle Kontaktdaten zu Tina. Also ja, ihr müsst ihr folgen. Das ist kein Wunsch, das ist ein Befehl, weil wirklich Tina macht das ganz großartig. Tina und ich weiß gar nicht, wir sind uns, glaube ich, schon, wann wir uns begegnet sind und wie wir uns begegnet sind, aber irgendwie gefühlt kenne ich deine Präsenz schon sehr, sehr lange. Du bist ja eigentlich auch Podcaster, ne? Du hattest auch einen Podcast oder hast noch einen?
Ich weiß es gar nicht. Ja, richtig, genau. Ich hatte einen, ja, in Zusammenarbeit mit Deine Tierwelt. Die gibt es leider nicht mehr, aber natürlich kann man noch ja alle Folgen, die es hier gab, nachhören. Da geht es ja einfach rund um die Katze, Ratgeber für Gesundheit, Haltung, wirklich alles Mögliche dabei. Und genau, wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Ich komme jetzt auch nicht genau aufs Kennenlernen oder auf die Verbindung, aber auf jeden Fall ja, folge ich dir und deiner Arbeit auch schon ganz, ganz lang und schätze sie sehr.
Oh, danke. Ja, Tina, du hast einen Beruf, der mit Sicherheit viele nicht nur neidisch macht, sondern den viele vielleicht auch am liebsten gewählt hätten. Tiermedizinische Fachangestellte, das ist dein Hauptbusiness, was du machst zusätzlich zur Katzenverhaltensberatung. Und ja, wie bist du dazu geworden? Ist das so der Klassiker, ich möchte gerne was mit Tieren machen und du hast es dann umgesetzt? Oder bist du im Quereinstieg dann erst später dorthin gekommen?
Also tatsächlich so eine Mischung aus beidem. Also auch ich hatte als ja, kleines Kind, so diesen typischen Wunsch, ich möchte mal Tierärztin werden. So, das war irgendwie ganz, ganz klar. Und ich bin auch mit einigen Tieren aufgewachsen. Also es waren auch immer Katzen dabei, bis meine Mama dann mal eine Tierhaarallergie bekommen hat. Und die war auch gar nicht so ohne. Ja, ich habe dann mit 16 noch mal ein Praktikum in einer Kleintierpraxis gemacht, hier bei uns im Ort. Und Der Beruf der TFA, der war auch da dann auf jeden Fall noch für mich interessant. Also das hat mich irgendwie nicht losgelassen, aber aufgrund der Allergie meiner Mutter war das halt alles so ein bisschen schwierig. Und ja, das wurde erstmal so nach hinten geschoben. Dann bin ich mit 18 umgezogen mit meinem Freund, habe dann noch eine Fachhochschulreife nachgeholt und habe dann erstmal eigentlich so, sag mal so, Callcenter-Jobs gemacht und ja, eigentlich so nebenbei Bewerbungen geschrieben in die Gastrobranche oder auch Veranstaltungsbereich, also was völlig anderes noch, was ich mir...
Das ist völlig, ja, ich wollte gerade sagen, das ist der Wahnsinn, ja, was ganz anderes. Cool.
Was ich mir aber generell auch damals gut vorstellen konnte, weil ja, ich war auf der anderen Seite auch schon teilweise immer gerne so ein Typ, der dann zeitweise auf jeden Fall sehr, sehr gern unter Menschen ist und auch mal gern was organisiert und auch so ein bisschen, das klingt, finde ich, manchmal auch sehr schnell irgendwie so arrogant, aber so dieses Selbstdarstellerische auch und sich irgendwie so sag mal, ausleben zu können, ne? So ein Ausdruck, wie du auch sagst, wie ich das jetzt teilweise auch auf Instagram zum Beispiel machen darf, ne? Einfach so auf seine ganz eigene Weise. Das hat mich damals auch schon in der Schule begeistert, so durch Theater AG zum Beispiel, oder wir haben mit unseren Mädels so Mini-Playback-Shows gemacht oder so. Das hätte ich mir auch gut vorstellen können. Also das hat mir auch immer schon richtig viel Spaß gemacht. Deswegen ist das so cool.
Und dazu braucht man Mut. Ja. Ich meine, viele wollen das ja gar nicht irgendwo. Ich finde das ja immer so nett. Also hinter Mikrofon, okay, Podcast, ja, gerne. Aber so vor die Kamera, das ist für mich auch immer echt eine Überwindung. Deswegen, ich finde das immer toll. Und du machst das so souverän und so schön. Und das ist auch so schön, dir dann zuzuschauen, wie du dein Wissen rund um die Katze dort zum Besten gibst. Cool. Ja. Wie toll.
Ja, es ist auch für mich manchmal eine Herausforderung. Es ist natürlich auch immer tagesformabhängig, aber generell ist es was, was mir einfach super Spaß macht und ich glaube auch ganz gut liegt. Und deswegen war dann eher so die Idee, ne, vielleicht so in den Bereich irgendwas zu machen. Ich glaube, hätte ich in einer Großstadt gewohnt, hätte ich bestimmt irgendwie geschaut, ob ich mich auf irgendeiner Schauspielschule oder sowas anmelden kann. Ne? Aber naja, daraus ist jetzt nichts geworden. Das habe ich auch nicht weiter verfolgt. Und habe dann auch aber in den Vorstellungsgesprächen und so gemerkt, dass diese Gastro- oder Veranstaltungsbranche, dass das doch nicht so mein Bereich ist und dass das auch gar nicht so ohne ist. Es ist zum Glück nichts geworden. Ich wurde nicht weiter eingeladen. Ja, und dann zwischenzeitlich kam die Mauzi zu uns. Das war die erste Katze quasi, meine eigene erste Katze von mir und meinem Freund. Die ist uns damals auf einmal in unserem Keller begegnet und hat da ihre Kätzchen zur Welt gebracht. Das war auch ganz schön aufregend. Und wir haben nicht herausgefunden, wo sie ihr Zuhause hat, wohin sie gehört. Und dann haben wir sie schlussendlich adoptiert. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, dass dieser Gedanke dann nochmal von mir so ins Rollen gebracht wurde, dass der einfach nochmal stärker präsent war, vielleicht irgendwie doch wieder so ins Tiergeschehen, in den Tierbereich irgendwie reinzuschnuppern. Und
das Zeichen, das Zeichen, was manchmal kommt, was einem nochmal so einen Blickwinkel, ne, eine Richtungsänderung ins Leben bringt. Ne, das war die Katze in dem Moment, wo der alte Wunsch von früher dann kam.
Genau. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwo eine Ausschreibung gesehen, ne, dass ein Ausbildungsplatz zu vergeben ist. Das war auch die erste und einzige Praxis, wo ich mich dann beworben habe. Und das hat dann auch geklappt. Es waren, ich sag mal, drei herausfordernde Jahre. Und ich muss sagen, nach der Ausbildung war ich auch zeitweise so weit, dass ich dem Beruf erst in den Rücken kehren wollte. Wie leider so viele aus der Branche, muss ich sagen. Also das kommt gar nicht selten vor. Ich hatte auch in der Ausbildung ganz viele, die schon abgebrochen haben, weil es einfach spezieller Beruf ist, eine spezielle Branche allgemein.
Wie bei mir, aber ich habe was anderes gelernt. Aber das ist überall, ich glaube, das ist in vielen Berufen, in vielen Ausbildungen tatsächlich so, ne? Dass man, danach, glaube ich, erst irgendwo ankommt.
Ja, genau. Also zum Glück habe ich es dann doch noch nicht aufgegeben und bin dann nach der Ausbildung in einer ganz anderen Praxis gelandet, die auch katzenfreundlich arbeitet. Also das war für mich bis dato ganz, ganz neu und das hat meine Sichtweise und auch meine eigene Arbeit in diesem Beruf nochmal ganz schön geprägt, muss ich sagen, und nochmal so auf links gedreht, mir nochmal andere Impulse gegeben, nochmal so, ich sag mal einfach den Weitblick noch geöffnet, ne? Was es in diesem Beruf noch gibt, wie man es anders oder auch besser machen kann, für das Tier und auch für den Mensch. Genau, und so ist quasi der Stein ins Rollen gekommen und so bin ich dann auch zu den Verhaltensberatungen gekommen. Ja.
Was? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, also mich hätte auch vielleicht der Tierarzt mal interessiert, so als Kind, aber so Kindergartenalter, glaube ich, war das eher so der Grundschulzeit, ne, so Tierarzt werden. Aber TFA muss ich sagen, also heute, ich bewundere diejenigen, die da sitzen, also auch dich, ne, denn das ist für mich etwas, wo ich heute sehe, was geleistet wird, eben das erste Gesicht und ich sage immer das letzte Gesicht, wenn man aus einer Praxis kommt. Das ist in der Regel die oder der TFA, ne, der da sitzt, die da sitzt oder ist. Und so viel, was ihr macht. Ne? Ich habe vor einiger Zeit auch auf meinem Insta-Kanal gesagt, danke, ne? Sagt mal bitte euren TFAs danke, die da sind, weil wir oft ja eben eher den Tierarzt oder die Tierärztin im Fokus haben, aber gar nicht diejenigen, die diese Praxis auch mit am Leben halten. Deswegen ganz kurz mal danke an alle TFA da draußen und an die Tierärzte, die eben auch wirklich mal den Fokus auf ihr ganz wunderbares Team noch mal richten sollten. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Applaus in meinem Podcast hören oder reinspielen kann. Aber wenn, stellt euch jetzt bitte mal einen jubelnden Applaus vor für alle TFAs. Punkt. Ja, yeah, genau. Was hat dich an deinem was hat dich an deinem Beruf bislang wirklich so am meisten gereizt im positiven Sinne? Also was ist das, wo du sagst, das ist so das, weshalb ich da jeden Tag gerne hingehe? Was macht dich da besonders glücklich?
Also ich denke in erster Linie so dieses Gefühl, helfen zu können. Und natürlich auch die Verbindung, die man mit den Tieren eingeht, ne? Und dass man für sie da sein kann, auch wenn man ja jetzt nicht irgendwie der Halter ist, ne, höchstpersönlich. Aber dennoch kann man ja eine Ruhe ausstrahlen, ne? Also sollte man zumindest können, ja, als gute TFA, eine Ruhe ausstrahlen, ja, und einfach ja präsent und da sein in dem Moment, versuchen, dem Tier die Angst zu nehmen. Also allein das sind halt so eine Kleinigkeiten, ne, die halt auch dazugehören, aber die geben einem schon richtig viel in den Momenten. Und einfach Teil dessen zu sein. Also ich sage mal so, wir stellen ja jetzt keine Diagnosen und im OP bin ich ja auch die Assistenz, ne? Ich operiere ja nicht selber, aber dennoch gehört man ja zum Heilungsweg irgendwie dazu des Tieres. Ja, und ich mag es auch echt gern, mit den Menschen in Kontakt zu sein. Also es gibt ja auch größere Praxen oder Kliniken, die so richtig verschiedene Arbeitsbereiche haben. Und demnach das wirklich so aufteilen, ne? Also dass beispielsweise Mitarbeitende wirklich nur im Empfangsbereich sitzen oder dass es ein OP-Team gibt, was dann wirklich nur im OP ist, ne, den ganzen Tag operiert. Und das kann ich mir zum Beispiel irgendwie nicht vorstellen. Also ich mag total gerne einfach die Abwechslung, dass halt von allem etwas dabei ist, dass man ja viel Kundenkontakt hat, aber ne, auf der anderen Seite dann auch mal im OP verschwindet. Also dieses Gesamte gefällt mir total gut. Also ich kann mir selber nicht vorstellen, in einem, sage ich mal, Büro zu sitzen, irgendwie von morgens bis abends und da irgendwas zu tippen und zu schreiben. Also mal auf jeden Fall, das machen wir ja auch, ne? Wir schreiben auch Rückunterweise. Genau, genau. Also, aber nicht ausschließlich. Also ich liebe das total, dass der Beruf so abwechslungsreich ist. Ja.
Es gibt aber auch eine Sequenz, die euch natürlich auch möglicherweise, ja, ich sag mal, jede Woche begegnet. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so häufig ist. Das kannst du uns bestimmt beantworten. Das Lebensende von Tieren, ne? Das ist ja auch immer wieder etwas, was sehr, sehr häufig in einer Tierarztpraxis ist, ne? Also der Gast in einer Tierarztpraxis ist, ich sag jetzt mal, das Lebensende auch. Wie war das für dich am Anfang deiner oder nach der Ausbildung oder vielleicht auch in der Ausbildung? Hast du da noch Erinnerungen an deine erste Euthanasie, die du begleiten musstest? Ich sage jetzt bewusst musst, weil das hast du dir bestimmt nicht gewünscht. Ja. Ne?
Nee, also tatsächlich an die erste Euthanasie, ne, oder wirklich richtig Begegnung mit diesem Moment nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ob da ja unterbewusst irgendwas verdrängt wird oder ob das letztendlich ja vielleicht für mich gar nicht so, ich sag mal in Anführungsstrichen, schlimm war. Ne? Das Gehirn sucht sich da ja immer ja ganz individuell aus, ne, was es wo abspeichert. Es ist halt einfach so, wie ich schon sagte, der Beruf ist so vielseitig und auf so vielen anderen Wegen halt auch emotional herausfordernd. Ne? Also natürlich am Lebensende, aber es gibt einfach auch viele andere ich nenne es jetzt mal erste Male von so richtig aufregenden oder auch erschütternden, bewegenden Momenten einfach in diesem Alltag. Also das zieht sich einfach so durch den ganzen Tag. Also deswegen ist es jetzt nicht so speziell eine erste Euthanasie, an die ich mich erinnere.
Ja. Ja. Wenn du Euthanasien, jetzt mal so allgemein an Euthanasien denkst, hat sich da etwas im Laufe der Zeit verändert, seitdem du TFA bist? Jetzt vielleicht weniger bei dir selber, sondern insgesamt vielleicht auch in der Praxis, wie, also mit dem Umgang mit dem Lebensende möglicherweise.
Ja. Also ich glaube ansonsten, dass ich das immer sehr traurig fand, habe ich mich so, als ich noch jünger war, gar nicht so viel damit auseinandergesetzt. Ich finde, man darf sich ja als Mensch eh erstmal so ja entwickeln und selber auch irgendwie zu sich finden. Und ja, ich habe da einfach damals, sage ich mal, ganz anders gefühlt. Also ich glaube, heute bin ich da so sehr viel klarer auch in dem, was ich denke. Und ja, habe auch keine Angst davor, generell, sage ich mal, irgendwas zu fühlen oder das nach außen zu bringen. Also ich weiß jetzt quasi,
aber ja. Aber wie schafft man das? Also, ne, ich meine, wir haben ja vielleicht ab und zu im besten Fall mal mit einem Lebensende zu tun als klassischer Tierhalter. Ne? Wenn du einen Hund hast und der Hund hat noch, ich sag mal, der ist jetzt adult, dann hat der vielleicht noch seine 5 oder 10 Jahre und du hast hoffentlich nicht kurzfristig so eine Situation. Aber als TFA kommt ihr doch sehr oft mit solchen Abschieden und eben auch mit dem Schmerz, der da von Menschen eben auch herausgetragen wird, natürlich, es sind ja keine Maschinen, die in der Praxis sind, ne, in Berührung. Wie gelingt es dir da, stark zu bleiben, dass du diesen Beruf, dass du daran wirklich nicht zerbrichst, an so einem Beruf?
Also es kommt natürlich immer auf den individuellen Fall drauf an. Aber wenn wir jetzt so von dem Moment an sich sprechen, kann ich da nicht von so stark sein sprechen, aber ich finde, das muss man auch gar nicht halt. Also ich schaue natürlich schon, dass ich jetzt nicht vor den Haltern irgendwie komplett in Tränen ausbreche, zusammenbreche oder so, ne, und da irgendwie aufgelöster bin als der Halter selber. Aber und das finde ich halt auch so schön und das ist das, was sich bei mir entwickelt hat in den Jahren, dass ich halt aber ehrlich mitfühlen kann. Ne? Und einfach ja in dem Moment präsent bin und mir auch traue, mal Emotionen zu zeigen. Und vielleicht, ne, sind da dann mal feuchte Augen oder eine Träne, die dann kullert. Aber das finde ich halt persönlich überhaupt nicht schlimm. Und das war halt früher anders. Da dachte ich immer, das geht gar nicht, ne? Dass das so ein No-Go ist, aber im Gegenteil habe ich die Erfahrung gemacht, dass das schon ganz positiv aufgenommen wird und so ein Gefühl eher von ja, Nähe entsteht, verstanden zu werden, ne, nicht alleine zu sein. Und ich glaube auch, dass die Halter das in dem Moment wahrnehmen, ne, und nicht vergessen. Also es speichert, weiß ich aus eigener Erfahrung ja auch leider schon, dass sich ja diese Momente einfach total so als Bilder abspeichern. Und ich glaube, auf die Worte an sich kommt es halt wirklich, wirklich nicht an. Das ist mir auch nochmal sehr in deiner Ausbildung bewusst geworden. Ich war ja bei dir in der Herzenshelfer-Ausbildung. Und das hat mich nochmal so ja bestätigt, dass eigentlich das, was ich von mir aus so zeige, wie ich mich in den Situationen verhalte, dass das schon, ja, ich sag mal so, völlig richtig ist. Ne? Also es ist natürlich immer richtig in dem Moment, wie man es fühlt, aber ja, dass es gar nicht so auf jetzt spezielle tröstende Worte oder so ankommt, sondern im Gegenteil davon darauf ankommt, dass man halt wirklich Präsenz ist. Ne? Und ich glaube, das ist halt das, um wieder so den Bogen zu schlagen, was gerade den jungen Menschen noch oft so schwer fällt, Und was man halt so erst mit der Zeit lernt, so, ne? Also das merke ich auch bei uns, wenn dann halt so ein Termin irgendwie im Kalender steht oder so, dass ja sich vielleicht dann die jungen Mädels dann irgendwie eher zurückziehen und davon nicht so viel mitbekommen möchten, was ich verstehen kann, ne? Weil man natürlich allgemein, wie du auch sagtest, schnell überfordert sein kann mit dem ganzen Alltag da. Ne, und
lernt man das eigentlich als TFA auch? Also kommt das Thema Euthanasie bei euch in der Ausbildung irgendwo vor, wie ihr euch da auch im besten Fall verhaltet?
Nee, also
ich meine, der Ablauf mit Sicherheit, ne, mit den Medikamenten, was passiert bei einer Euthanasie, ich denke mal, das werdet ihr lernen. In abgespeckter Form, aber eben der Dienst in Anführungszeichen am Kunden. Gibt es da irgendwelche Strategieempfehlungen im Lehrbuch?
Also ich weiß nicht, ob sich das heutzutage geändert hat. Ich weiß, dass sich die Ausbildung ja viel zum Positiven verändert hat und dass da viel mit reingenommen wurde. Aber ehrlich gesagt, also wenn, dann kommt das vielleicht erst. Also es gibt ja auch jetzt erst so in den letzten Jahren immer mal mehr so ja, Webinare, ne, oder kleine Fortbildungen so für Tierärzte und TFAs, was das Thema Euthanasie angeht. Weil man einfach gemerkt hat, auch durch ziemlich schlimme Umstände, dass das ja eine ganz schöne Belastung einfach ist und ja auch die Branche mit der höchsten Suizidrate, ne? Ich weiß nicht, ob du das auch schon gehört hast.
Richtig.
Oder drüber gestolpert bist.
Ja, und absolut. Ich meine, ja, es ist ja das, ne? Wir wollen das ja alles nicht. Wer einen Tierberuf hat, und so ging es mir ja damals auch, ne? Ich habe den Tierberuf, ich bin ausgebildete Tierheilpraktikerin. Und ich wollte Glück schenken. Ich hatte keinen Bock auf Lebensende. Und dann kam aber das Lebensende. Ne? Und genau das lernst du nicht. Das haben wir auch nicht gelernt als Tierheilpraktiker oder Ernährungsberater. Du lernst schon die alten Tiere. Ne? Was brauchen die? Was kann man tun? Aber du lernst in Anführungszeichen nicht, wie gehe ich mit dem Menschen um? Wie gehe ich mit mir um? Ne? Strategien zum Beispiel. Ne? Ich meine, du wirst ja auch jeden Tag, ne, so wie natürlich jeder in einem Beruf, an vielleicht eine emotionale Grenze kommen und dann nimmt man was mit nach Hause oder auch nicht. Ne, das gibt's in jedem Beruf. Aber jetzt bei dir als TFA, wie schaffst du es, dass du am Ende nach Hause gehst und nichts mit nach Hause nimmst? Ist das überhaupt möglich? Also jetzt Beispiel Euthanasie, ihr habt ein Tier verabschieden müssen oder verloren, so etwas passiert ja auch. Gibt es auch etwas, was ihr als Team vielleicht macht, damit es euch besser geht und ihr in den, ich sag mal, Feierabend gehen könnt, ohne das mitzunehmen?
Also ich denke, mit der emotionalen Belastung ist das auch sehr typabhängig. Also ein, Kollege von mir, der sagt zum Beispiel auch, also der hat mittlerweile, also der Tierarzt, sehr Probleme, wenn er schon weiß, ne, eine Euthanasie steht am Freitagabend an, da beschäftigt er sich irgendwie das ganze Wochenende mit, ne, dass das dann nochmal hochkommt. Und das ist natürlich als Tierarzt selber, so als ja tatsächlich dann ausführende Hand, glaube ich, auch nochmal ein anderes Thema.
Und ja, definitiv.
Bei uns in der Praxis ist das auch so geregelt, beziehungsweise hat sich so eingespielt, dass die TFA da gar nicht immer mit dabei ist. Ne? Da, weiß ich nicht, wird eher so die Regel gefahren oder das gehandhabt, dass möglichst wenige im Raum sind, so aufgrund von Respekt, Diskretion, ne? Und dann nur Bescheid gesagt wird, wenn ja irgendwie Unterstützung benötigt wird. Aber dennoch kriegen wir alles irgendwie so rundherum mit und sind auch mit den Menschen in Kontakt. Ich muss sagen, ich hatte zum Glück da noch nie so starke Probleme. Sonst könnte ich, glaube ich, diesen Job auch nicht machen. Denn es ist auch so ein Zusammenhang mit meinem Verhaltensberaterjob. Also da glaubt man gar nicht, was man da auch alles mitbekommt von den Katzen, von den Haltern auch. Also es haben ganz viele natürlich auch irgendwie, ne, eigene Sorgen, sei es gesundheitlich oder sind auch emotional sehr belastend, was sich dann auch wieder in den Katzen widerspiegelt und so weiter. Und da ist man ja auch so eine Art Berater und Anker auf jeden Fall. Ne?
Genau.
Und wenn ich ja hier immer dann mal irgendwas erzählen möchte zu Hause, sagt mein Freund auch immer direkt so, nee, Schluss, das ist mir zu traurig, ne? Oder das ist mir zu, oh, also ja. der kennt sowas gar nicht. Der meinte auch, ne, deswegen hat er für sich auch so einen Beruf nicht gewählt, weil das so gar nicht seine Welt ist. Das ist ihm alles, ne, dann viel zu schlimm. Ich soll dann lieber die schönen Sachen erzählen, ne, wenn wir irgendwie eine Fundkatze vermittelt haben oder jemanden gesund gemacht haben oder so. Und dann denke ich mir manchmal so, okay, eigentlich war das jetzt gar nicht so schlimm. Ne, was sagt er denn, wenn ich dann in, so die richtig traurigen Sachen auspacke? Aber das mache ich ja schon bewusst nicht. Ne? Deswegen, also da habe ich, glaube ich, von Natur aus irgendwie schon für mich so eine ganz gute Abgrenzung. Und ich glaube halt, ein Ausgleich ist super wichtig im Alltag, also gerade in diesem Beruf. Deswegen kann ich mir auch tatsächlich gar nicht mehr vorstellen, Vollzeit als TFA zu arbeiten. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Also da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ich habe dann manchmal gedacht, so ist das einfach, weil man jetzt so ein bisschen älter wird und nicht mehr so stressresistent ist. Aber ich glaube, das ist einfach so alles, dieses Gesamtpaket. Und ich sehe es halt auch häufig bei Kollegen, also jetzt natürlich nicht nur aus unserer Praxis, dass die einfach alle am Limit sind. Ne? Und ich glaube, dadurch, dass ich halt Teilzeit als TFA arbeite, kann ich das halt noch gut ausgleichen und abpuffern. Aber wenn du halt den ganzen Tag in der Praxis verbringst, ne, mit diesen herausfordernden Situationen, ist das natürlich umso schwieriger.
Ja. Ich musste vorhin so schmunzeln, als du das von deinem Freund erzählt hast. Mein Mann, ich meine, ich habe ja jetzt rund um die Lebewohlpfote und den Podcast auch sehr, sehr viel hier gesessen und habe mir Ideen gesammelt, ne, für Episoden und so weiter. Und dann hatte ich wirklich teilweise jeden Tag, habe ich gesagt, ah, stell dir vor. Und dann hat er gesagt, können wir irgendwann mal aufhören, über das Lebensende zu sprechen? Er konnte es auch nicht mehr hören. Weil ich halt da so gesprudelt habe mit meinem, in Anführungszeichen, Projekt, ne, mit der Lebewohlpfote, jetzt mit dem Podcast und oder auch bei den Herzenshelfern. Du hast es ja vorhin erwähnt, dass du bei mir in der Ausbildung warst und du warst auch eine unheimliche Bereicherung, glaube ich, für die gesamte Gruppe. Nochmal vielen lieben Dank.
Viel lieb.
Dass du dabei gewesen bist. Und du warst ja nicht alleine, deine Schwester war ja auch mit dabei. Das war total schön. Ich glaube, Geschwister hatte ich noch nie in der Ausbildung drin. Das war auch so schön, euch beide da zu haben und euer Wirken da auch zu erleben. Genau, ja, Herzenshelfer-Ausbildung. Was war der Gamechanger da drin für dich? Was war so etwas, wo du sagst, das nehme ich auch heute noch mit, das hilft mir weiter? Was gab es da vielleicht für dich?
Also ich denke, so ein Knackpunkt war einfach auch, sich zu trauen, mit den Haltern in Kommunikation zu gehen. Also nicht, dass, sage ich mal, die Worte an sich jetzt wichtig sind, ne? Das meine ich gar nicht, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, aber allgemein sich nicht davor zu scheuen oder irgendwie Angst zu haben, was falsch zu machen in dem Moment oder was Falsches zu sagen, ne? Sondern einfach zu trauen, zu zeigen, dass man da ist. Ob es letztendlich angenommen wird vom Halter, ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja auch ja total typabhängig, ne? Also manche rennen auch total schnell so aus der Praxis raus, wollen dann auch niemanden mehr sehen und hören, verständlicherweise, aber manche gehen da dann auch richtig drauf ein, ne? Also sei es, man sucht irgendwie Augenkontakt, ne? Oder sagt, ne, nochmal, wie leid einem das tut, oder ein Taschentuch anbieten, also so ganz kleine Gesten. Und da merkt man dann schon, okay, kommt da was von der anderen Seite? Wird das dankend angenommen, weil es ist ja auch generell so, dass einfach sich viele damit so alleingelassen fühlen.
Und, genau, richtig. Ja, die haben auch vielleicht niemanden zu Hause und jetzt ist auch noch das Tier gestorben.
Genau,
ne?
Genau. Und das war einfach auch das Schöne in dieser Ausbildung, dass ja man da einfach so eine, ich sag mal, kleine Community gewesen ist, die alle vielleicht auch schon mal so eine Erfahrung machen mussten und wissen, wie schmerzlich das ist, sein Tier zu verlieren, und sich einfach auch über das Thema auszutauschen. Also ich fand es super wertvoll, einfach auch generell die Erfahrung von den anderen Teilnehmenden mir anzuhören, ne, was die erlebt haben oder was die mit einem Kunden erlebt haben, was für eine Geschichte, was für eine Erfahrung. Und dann natürlich auch für mich selber, dass ich auch was ja dazu beitragen konnte oder eine Geschichte erzählen. Also das fand ich total schön. Und da haben mir die gemeinsamen Webinare halt auch immer total gut gefallen, wo man da einfach, ja, ich sag mal, in so einer vertrauten Umgebung, so einem geschützten Rahmen, einfach Platz für Austausch hatte. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, auch durch die Erlebnisse mit meinen eigenen Tieren, wie wichtig das einfach ist, dass man darüber reden kann und darüber reden darf, weil es ja einfach oftmals noch so ein Tabuthema zu sein scheint. Und
ja, in jedem Fall, ja.
Oft man in seinem Umfeld einfach nicht so die Person hat, ne, mit dem man dann darüber sprechen kann. Und
genau.
Deswegen, ja, finde ich es einfach wichtig, für mich so die Erfahrung gemacht zu haben, okay, man darf das auch anbieten, ne, auch als Tierarztpraxis, dass man da einfach nochmal im Nachgang auch ein offenes Ohr hat. Das heißt ja auch nicht immer, dass man da selber viel dann zu sagen muss oder da, keine Ahnung, irgendwelche klugen Worte und Sätze raushauen soll. Ja, aber einfach, dass man da ist und dass man ein Ohr hat. Also ich glaube, viele, die da ganz alleine mit zu tun haben, dass sie daran auch richtig kaputt gehen können.
Ja, ja. Und das ist ja das, du hast es vorhin erwähnt, ne? Also die Todesrate, die Suizidrate bei Tierärzten ist sehr hoch. Dann es gibt viele TFAs, die möglicherweise ihren Beruf wechseln, ne? Mhm. Die also wirklich sagen, dass ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Ja, wie gesagt, man stellt sich das alles immer so, ich sag mal, rosarot vor. Wir wollen das Glück schenken, Tiere heilen. Aber es ist halt nicht immer das Heilen, ne? Manchmal, das war ein Satz, der hat mich immer an meine Grenzen gebracht in den ersten Jahren, als ich tätig war. Manchmal ist der Tod die Heilung. Genau. Oh, ich habe diesen Satz gehasst. Ja. Ne? Ich habe ihn so gehasst, aber es ist leider manchmal
richtig,
so. Ne?
Ja.
Und genau das, was du gesagt hast, dieses Tabu brechen. Ne? Wir dürfen über, oder wir können mittlerweile schon sehr viel über das Verabschieden von Menschen sprechen. Und da wird auch nicht gewertet, dass es ist traurig und es ist etwas, was ja, wo man auch in ein Trauma hineinlaufen kann. Aber wenn ein Tier stirbt, dann muss irgendwann mal gut sein. Dann kann man sich doch auch ein neues Tier holen, denn es gibt ja so viele im Tierheim und da wird so schnell, ich sag mal, bewertet, ne, weil es halt nur ein Tier war. Aber für viele ist genau dieses Tier, hängt vielleicht auch eine Geschichte zusammen. Ich hatte mal eine Begleitung, da hat mir die Frau erzählt, wenn dieser Hund geht, also da habe ich auch so eine Last auf meinen Schultern gehabt, wenn dieser Hund geht, den Hund hat sie von ihrer Schwester geschenkt bekommen. Die Schwester ist verstorben. Das war so die einzige Bindung, die sie noch zu ihrer Schwester gefühlt hatte. Also sie war über den Verlust der Schwester nicht hinweggekommen bis dato. Und jetzt war der Hund noch schwer krank und auch schon älter. Und das war sowas, wo ich damals dachte, oh mein Gott, und was soll ich jetzt machen? Ne? Also ich würde so gerne zaubern, aber das geht halt auch nur begrenzt, ne, dass man Tieren noch mehr Lebenszeit schenkt. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Deswegen hoffe ich ja, dass auch durch den Lebewohl-Pfote-Podcast der ein oder andere vielleicht etwas anders denkt und auch durch deine Worte. Ne? Es darf und braucht kein Tabuthema mehr sein. Wir sollten und wir dürfen darüber sprechen. Wir dürfen das fühlen, wir dürfen vermissen, denn es waren wertvolle Begleiter für uns.
Ja. Punkt. Ja, total. Ja, und ne? Ich weiß nicht, also viele, die mir auch folgen, haben das bestimmt auch mitbekommen. Ich habe ja in den letzten Monaten leider 2 meiner Miezen gehen lassen müssen. Und auch jetzt mit meiner Lilly haben wir auch ja herausfordernde Situationen. Also die hat eine chronische Nasenentzündung. Ich muss ihr mehrmals am Tag diese Nase sauber machen, dann inhalieren, sie bekommt Medikamente, also ist gerade echt auch so ein Fulltime-Job, dann frisst sie an manchen Tagen kaum was. Und ich weiß jetzt, ich habe an 3 Tieren quasi erfahren dürfen, was das einfach für eine Belastung ist, ja, so im Alltag, ne? Und kann das jetzt auch viel besser nachvollziehen, wenn halt die Kunden mit ihren Tieren in der Praxis sind, ne? Also es ist halt so kräftezehrend, sei es halt mit richtig chronisch kranken Tieren oder halt auch Senioren, diesen Alltag zu wuppen, ne? Ich kann mich da jetzt noch viel besser hineinversetzen. Und was ich auch verstehen durfte durch meine eigenen Erfahrungen, halt, dass ja jede Trauer auch ganz anders ist. Und das war dann auch was, was ich also für mich halt schon erfahren habe. Und dann zum Beispiel aber auch bei dir in der Ausbildung dann, ne, durch die Inhalte so nochmal auch bestätigt wurde, ne, dass das halt wirklich so ist. Also nicht nur mein Empfinden. Und das ist ja bei jedem Tier anders, jeder Mensch trauert anders. Und ja, also dass ich quasi, also das heißt nicht, dass man irgendwie dann ein Tier unbedingt viel mehr geliebt hat als das andere, ne? Aber dass einfach irgendwie eine Verbindung vielleicht anders gewesen ist oder so. Also es ist halt super individuell.
Ja, das ist mit jedem Tier individuell.
Genau,
ja,
und das kann ich jetzt auch viel besser so nachvollziehen, einfach wie die Halter sich in der Praxis dann auch manchmal verhalten. Ja.
Gibt es oder habt ihr auch Fälle, wo Tierhalter vielleicht nach der Euthanasie wirklich mit sehr starken Emotionen zurückkommen, möglicherweise auch wütend und ja, hoffentlich auch das Gespräch mit euch suchen, um vielleicht auch zu verstehen, was vielleicht auch passiert ist? Also zum Beispiel, wenn eine Operation, schwere Diagnose, hat eine Operation stattgefunden, man konnte leider dem Tier nicht mehr helfen, ne? Also es ist gar nichts schiefgegangen bei der OP, sondern es war einfach Glücksspiel. Man hat gesagt, okay, wir versuchen es, aber der Ausgang ist ungewiss und jetzt hat das Tier es nicht geschafft. Gibt es da Menschen, die vielleicht dann auch mit Wut kommen und die eben Zweifel haben, ob das alles so glatt gelaufen ist oder so sein musste?
Also eher selten zum Glück, bei uns zumindest. Also so bei einer Euthanasie zum Beispiel finde ich, dass da die Halter sich insgesamt oft sehr zusammenreißen, so, beziehungsweise sie auch manchmal in so einem Schockzustand sind. Man denkt dann so, okay, hä, wieso weint derjenige dann jetzt nicht, ne? Ist der denn nicht traurig? Und das kommt dann aber erst dann später, sag ich mal, dieser Ausbruch. Ja, und ich denke schon, dass viele auch natürlich danach Zweifel haben. Das hatte ich auch. Ich glaube, das gehört ja auch dazu, zu so einem Trauerprozess.
Aber die wenigsten versuchen ja, das Gespräch dann aufzunehmen, ne? Wenn so Zweifel sind. Die machen das ja für sich aus oder schimpfen im Social Media, tauschen sich da aus und dann kommt dann von irgendeinem der Spruch, naja, dein Tierarzt, du hast ja auch keine Zweitmeinung gemacht, wer weiß, vielleicht hätte man, ne? Und das füttert natürlich auch so eine Wut, ne? Vielleicht auch auf einen Tierarzt, der alles richtig gemacht hat, ne? Weil man eben sich von den falschen füttern lässt, ne, diese Wut und diese Zweifel im Trauerprozess.
Ja, also wenn bei uns mal, ich sag mal, so Gegenwind kommt, ne, oder eine schlechte Google-Bewertung oder eine ganz wütende Mail, also sowas hatten wir auch schon, aber erstens relativ selten und zweitens kommt es dann von Kunden, die wir eigentlich eh nicht eng betreut haben, ne, sondern zum Beispiel nur dieses eine Mal bei uns waren für die OP oder die besondere Diagnostik oder so. Oder halt dann halt im Notfall irgendwie ihr Tier erlösen mussten. Das ist dann natürlich, sage ich mal, eine Ausnahmesituation und auch ja eine Situation, wo einfach das Vertrauen auch noch nicht so da ist, denke ich mal, ne? Deswegen, also uns wird da immer sehr liebevoll eigentlich begegnet.
Das ist schön. Ja. Gibt's denn, also kommen die auch wieder nach einer Euthanasie? Weil ich bin ja immer zu meinen Tierärzten wieder zurückgegangen. Bis auf zu einer, aber das war auch in einer Tierklinik. Da bin ich ja hingefahren, weil ich eine akute Diagnostik gebraucht habe, mitten in der Nacht. Aber ansonsten überall, wo meine Tiere euthanasiert wurden, in den normalen Tierarztpraxen, da war ich danach auch noch mit meinen Tieren. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, warum soll ich denn da nicht nochmal hinfahren, wenn ich vorher auch zufrieden war mit diesem Tierarzt und eben jetzt ein neues Tier habe, was eben ja auch vielleicht mal den Tierarzt braucht. Gibt es Menschen, die nach einer Euthanasie wieder auch mit dem neuen Tier zurückkehren, so wie ich das mache?
Ja, klar.
Oder gibt es welche, die auch den Kontakt abbrechen, die sagen, da will ich nie wieder hin, weil mein Tier da gestorben ist?
Das kann schon sein. Das fällt ja auch nicht unbedingt auf. Also wir haben ja wirklich auch eine breite, sage ich mal, Schar an Kundschaft und natürlich auch welche, ne, die wir sehr, sehr gut und langjährig betreuen. Aber ja, in der Regel, also kommen die auf jeden Fall wieder. Die sind ja total dankbar, ne, dass wir immer da waren und auch in den schwierigen Zeiten begleitet haben. Ne? Also ich denke, dieses Erlebte stärkt dann eher das Band. Ne? Wie gesagt, auch das, das Vertrauen. Also wir haben tatsächlich auch schon positive Bewertungen bekommen von Kunden, die, sage ich mal, speziell diese liebevolle Begleitung am Lebensende erwähnt haben, ne? Oder auch dann das erste Mal bei uns waren im Notdienst oder so und sich ganz doll bedankt haben. Ne? Also das haben wir auch. Ne? Und viele kommen ja dann aber auch mit dem neuen Tier dann wieder vorbei. Ja. Die sind ja dann auch nicht aus der Welt. Ne?
Und das ist so schön, ne? Wenn die dann mit dem neuen Tier reinkommen, oder?
Ja.
Das ist doch auch nochmal eine ganz, so, da freut man sich ja selber auch, dass der Mensch wieder glücklich ist, dass wieder neues Glück eingezogen ist, oder? Das ist doch, da geht einem das Herz auf.
Ja,
ne?
Voll, weil die, ne, wie du sagst, die Lebensfreude ist wieder da, ne? Die haben dann wieder so ein Strahlen und es ist ja auch ganz unterschiedlich. Also manche kommen ja irgendwie nach 2 Wochen gefühlt, ne, schon wieder mit einem neuen Tier. Ja, also das, klar denkt man vielleicht manchmal kurz drüber nach, aber ich versuche das nicht zu bewerten, sondern freue ich mich, ne, für die Menschen. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass das verstorbene Tier nicht geliebt wird oder nicht mehr geliebt wird. Ne, da ist ja jeder anders. Also letztens sagte auch eine Kundin direkt, als sie den Termin vereinbart hat zur Euthanasie, die wir auch ganz lange kennen. Also es war für mich auch überraschend, hätte ich nicht erwartet. Aber sie sagte direkt ja und ich suche dann auch wieder einen neuen Hund, falls sie jemanden kennen, der, ne, sollte so und so alt sein, dies und das und so. Ne? Ja, und andere brauchen da länger, ne? Oder sagen auch dieses typische, nie wieder, damit bin ich jetzt durch. Bis sie dann natürlich doch nicht ohne können. Und dann dauert das vielleicht länger, ne? Und dann nach einem Jahr oder nach 2 Jahren. Das ist ja total unterschiedlich, wie das dann auch so verarbeitet wird.
Ja. Wobei dieses schnell wieder einen neuen Hund oder eine Katze, jetzt nicht zwingend, wenn man in einem Mehrkatzenhaushalt eine neue Katze unbedingt braucht, ne, das kann ja sein, aber bei diesen Tieren sehe ich das auch manchmal so ein bisschen mit Bedenken, weil dann der Trauerprozess vermeintlich versucht wird abzukürzen, aber da gibt es keine Abkürzung. Ne? Also wer zuhört, ich hatte Kaninchen, ich musste immer sehr zügig ein neues Tier wiederholen, weil meine Kaninchen eben nun mal in Partnerschaften gelebt haben und ein Kaninchen alleine, das ist halt nichts. Das kann man mal machen, aber auf lange Sicht ist das nichts. Also kam immer wieder relativ schnell ein neues Tier und ich, ich habe teilweise wirklich gestruggelt und bei Hunden sehe ich das auch nochmal anders. Da ist ja meistens auch so diese Lebenszeit, die man mit dem Hund vielleicht hatte, 10, 15 Jahre, nochmal deutlich länger als mit einem Kaninchen. Ja. Wobei, mein Gomez hat ja auch seine 12, 13 Jahre geschafft bei mir. Der war wirklich verdammt lange da als Kaninchen. Das war das längste Kaninchen an meiner Seite. Aber wie gesagt, also wer zuhört, bitte, ihr könnt leider nichts abkürzen. Also wer das denkt, Trauer braucht halt einfach seine Zeit. Aber natürlich ist es immer wieder schön, wenn neue Tiere kommen. Und wenn das hilft, auch eine Trauer zu verarbeiten, wunderbar. Ne? Also macht immer das, was sich richtig anfühlt fürs Herz. Und wenn man Unterstützung braucht, dann gibt es da auch genügend, die ihr finden könnt, die euch da auch nochmal bei der Trauer, bei der Tiertrauer begleiten. Wir haben jetzt, ich habe mir so viele Fragen schon für dich notiert und überlegt, worüber sprechen wir. Und wir haben jetzt ganz viel auch so zusammen schon abgefrühstückt durch unser Gespräch, Tina, was ich total schön finde. Du hast jetzt ein paar Mal ja gesagt, wie eine Euthanasie auch bei euch abläuft. Also, dass ihr als TFA dazukommt, wenn Hilfe benötigt wird. Ich bin gerade echt so ein bisschen am Überlegen. Ich glaube, dass das bei mir auch immer so war, dass meistens der Tierarzt und ich alleine im Raum waren, dass die TFA gar nicht mit dabei war. Wahnsinn. Jetzt wirklich, wo du es vorhin erzählt hast, war das tatsächlich so, wo ich gedacht habe, stimmt, eigentlich war ich meistens allein. Und dann saß ich, also ich habe dann meistens noch Zeit bekommen, durfte mich hinsetzen und während dann mein Tier langsam einschlief, ne, also bei meinen Kaninchen war es immer so, dass vorher eine Narkose gegeben wurde, dass das Tier eben erstmal einschlief und danach wurde dann die Spritze gesetzt. Erzähl mal, wie ist das denn bei euch? Ist man dann in dem Praxisraum, in dem normalen? Also ich war meistens im Praxisraum in einem der Behandlungsräume und da stand dann in der Regel ein Stuhl und da konnte ich mich dann hinsetzen, hatte mein Kaninchen auf dem Schoß, ne, war ja nicht so groß. Wie läuft das bei euch ab, so eine in Anführungszeichen Euthanasie?
Also es kommt eigentlich drauf an, ich sag mal, wie geplant das ist. Manchmal kommt das natürlich auch ziemlich überraschend, vielleicht nach einem Termin, wo es dem Tier nicht gut geht, wo dann erstmal Diagnostik gemacht wird und dann irgendwie ein Tumor festgestellt wird oder dass die Katze ganz, ganz schlechte Nierenwerte hat oder so. Und je nachdem, wie es das Tier geht, wie die Halter dann damit auch umgehen können und was die auch weiter wünschen. Also letztendlich ist es ja auch eine Entscheidung dann vom Halter, also wenn der Tierarzt dann natürlich hintersteht. Ne? Also wir euthanasieren natürlich niemals ein Tier, wo wir denken, dass da noch richtig viel Lebensqualität hintersteckt. Ne? Aber manchmal ist das dann auch, sage ich mal, so überraschend, dass man dann einfach, sage ich mal, an Ort und Stelle, ne, wenn der Halter das auch wirklich wünscht und nicht noch irgendwie nach Hause und sich verabschieden, so das fühlt und mag halt auch jeder anders. Mancher könnte das vermutlich gar nicht in so einer Situation, ne, oder überhaupt das so schnell entscheiden. Da drängen wir natürlich auch niemanden, aber manche Halter sind da dann auch tatsächlich so, okay, nee, dann lieber jetzt. Ne, und dann bleiben wir halt auch in dem Raum und ziehen da nicht noch extra um oder so. Wir wollen ja auch das Tier nicht unnötig stressen. Aber sonst haben wir da eigentlich einen extra Raum, der so ein bisschen abgelegen ist, wo das auch so ein bisschen, sage ich mal, schalldichter ist, wo man es auch ein bisschen dunkler machen kann und gemütlich und da jetzt nicht so viel, Flurverkehr ist. Ne? Also so richtig geräuschlos oder so kann man es oftmals leider nie gestalten in der Tierarztpraxis. Das stört mich auch ein bisschen, sagen. Das finde ich auch echt schade so. Wir hatten auch schon mal überlegt oder diskutiert im Team, wie man das anders lösen könnte. Irgendwo noch so ein so eine Art Bungalow, ne, irgendwo hinstellen oder so. Wir haben auch da ein großes Grundstück und so weiter. Aber tatsächlich gibt es dann da auf der anderen Seite irgendwie so viele Auflagen, hatte ich mitbekommen, machen möchtest und so. Das steht dann alles überhaupt gar nicht mehr im Verhältnis. Ja. Und das haben wir dann auch sein gelassen. Aber drüber nachgedacht hatten wir schon mal. Und wir versuchen es natürlich, wenn es planbar ist, Termine möglichst so am Sprechstundenende zu machen, ne? Wenn nicht mehr ganz so viel los ist, wenn alles so ein bisschen ruhiger ist einfach. Dass einfach die Atmosphäre auch so ein bisschen schöner ist, wenn man das so sagen kann. Ja, genau.
Finde ich gut, wobei auch die Geräusche, also klar, ne, Geräusche, es ist halt der Alltag, das Leben geht weiter. Das ist meistens so, ne, für die Besitzer ist es natürlich dann schwierig, wenn vielleicht draußen das jemand nicht weiß und da vielleicht Lachen hin reindringt, ne, so, ach, die haben es noch schön, hier stirbt gerade mein Tier. Und die haben noch eines, ne, das kenne ich auch zu gut. Also ich hatte auch am Anfang in den ersten Jahren, als ich ja so viele Kaninchen verloren habe, auch eben, da kam dann die Wut hoch und der Neid so quasi, ach, ihr habt's ja alle gut, ne, ihr habt gut reden, ich habe gerade Tiere verloren und eure sind ja noch da. Das passiert natürlich teilweise. Wenn das Grundstück so groß ist, vielleicht kann man das ja auch im Garten machen, denke ich mir gerade. Ich stelle mir das so schön vor, wenn ein Hund vielleicht auf einer Wiese oder so ein bisschen einfach ein bisschen abgeschattet zwischen Bäumen oder so, wenn man da das im Sommer bei einem schönen Frühlings- oder Sommertag dann draußen machen könnte, das stelle ich mir auch schön von der frischen Luft. Ja, das würde mir gefallen.
Ja, schon.
Könnte man ja mal anbieten.
Also,
ja, wenn das
klar, geht. So Alternativen gibt es immer. Man muss aber sagen, dass das jetzt so von der Ausführung auch nicht immer dann so toll oder praktisch ist. Weil auf der anderen Seite ist man natürlich vielem, ich nenne es jetzt mal, ausgeliefert, was dann so draußen passiert, ne? Oder auch vielleicht viele Ablenkungen, die das Tier hat. Dann ist es vielleicht für den Tierarzt so eine ganz ungünstige Körperhaltung, die er da einnehmen muss. Licht ist nicht so ideal. Dann fehlen einem vielleicht doch noch ein paar Tupfer. Man hat einfach nicht irgendwie alles dann so parat, ne?
So parat,
auch wenn man es vielleicht
gar nicht immer
braucht, ne? Vielleicht ist es dann auch einfach nur so eine Gefühlssache. Aber wir machen das auch häufig am Auto, wenn es gewünscht ist, dann im Kofferraum.
Das geht
oft auch sehr gut. Und da sind die Menschen dann auch so, ne, für sich, haben ihren Rückzugsort. Also ist eigentlich auch immer ganz schön, finde ich. Aber es ist manchmal auch herausfordernd, weil dann ist da nicht so viel Platz und dann kein Licht und ja, es kann auch schwierig sein.
Ach so. Mensch.
Ja.
Ja. Fahrt ihr eigentlich auch nach Hause? Macht ihr auch zu Hause Euthanasie?
Nee, leider nicht. Und das finde ich auch sehr schade. Aber ja, dafür sind wir mittlerweile zu groß, sodass wir das so im Sprechstundenalltag nicht mehr managen können. Weil da muss natürlich ausreichend Zeit für eingeplant werden, auch mit Hin- und Rücktour, Personal, was dann fehlt. Ja. Das ist, sage ich mal, ein ganz schöner Aufwand. Doch, das darf man nicht unterschätzen. Obwohl ich es auch natürlich viel schöner finde. Und es sind auch viele Kunden darüber traurig, manchmal auch sauer. Kann ich verstehen. Das ist auch immer schwierig für uns, das dann ja so zu erklären, ne, warum das so ist bei uns, warum wir das so handhaben.
Ja, genau.
Wir haben auch schon Kunden und auch langjährige Stammkunden, die dann dafür für den letzten Schritt tatsächlich dann beim anderen Tierarzt angerufen haben, ne, der das dann macht. Ne?
Verstehe ich absolut. Es ist wirklich so ein ich finde es wahnsinnig schwer, also ne, dann auch noch, wenn ich weiß, mein Tier wird erlöst, zum Tierarzt zu fahren. Alleine so dieses Hinfahren, dieses Durchziehen, das war für mich immer so, wir gehen jetzt in die Maske. Ne, und wir fahren jetzt dahin und dann sitzt du da eventuell auch noch mit ein paar Leuten im Wartezimmer, auch wenn du der letzte Patient vielleicht bist. Oh, und immer dann wirst du angesprochen, wenn sowas ist. Du wirst nicht angesprochen im Wartezimmer, wenn du da sitzt und dein Tier hat einen Schnupfen und es kriegt gleich, ich sag mal, ein Antibiotikum. Mhm. Nein, in solchen Momenten wirst du dann noch angesprochen. Und das fand ich immer so schwierig, da noch stark zu bleiben und nicht zu heulen, ne, weil das ist natürlich was emotional sehr stark einen belastet, ne? Und deswegen, ich finde das auch immer viel schöner fürs Tier. Ich meine, gut, ich habe jetzt noch nicht die Situation alter Hund, der vielleicht nicht mehr so laufen kann, ne, dass man den zu Hause erlöst. Wenn der Pipo irgendwann mal so weit ist, mein Hund, ich hoffe, das wird noch 10 Jahre locker dauern, mindestens, dann hoffe ich, dass viel mehr Tierärzte viel weiter, was das angeht, sind. Wer weiß auch, wo dann unsere Medizin ist. Ne? Da tut sich ja hoffentlich auch noch einiges. Vielleicht findet das ja dann mehr im Zuhause statt. Aber ja, tatsächlich in dem Zusammenhang würde ich persönlich auch dann für mich eventuell einen anderen Tierarzt wählen. Einen, der nach Hause kommt. Also mein Tierarzt macht das sogar. Ich bin mit meinem Tierarzt ja zusammen schon bei einer Meerschweinchen-Euthanasie gewesen und das war wunderschön, wirklich. Also für die Halterin im Nachgang auch. Wir waren im Garten draußen, das Meerschweinchen ist in seiner Gruppe, zwar separiert von der Gruppe, aber eben dort, wo es so gerne war, erlöst worden. Und das war einfach schön. Mein Tierarzt oder unser Tierarzt ist dann gefahren und ich bin noch geblieben, habe der Halterin Raum gegeben. Also es war wirklich ein ganz, ganz schöner Abschied. Kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ist schon viele Jahre her. Sowas ist einfach toll, das bleibt. Was macht für dich eine gute TFA aus im Umgang mit den Menschen am Lebensende?
Wenn sie, wie gesagt, präsent sein kann, ne, also voll im Moment sein kann, dann auch nicht schon wieder vielleicht an den nächsten Termin denken, ne, der im Kalender steht und irgendwie so Zeitdruck im Kopf haben, auch wenn es schwierig ist, weil den Zeitdruck, den haben wir tatsächlich fast immer im Nacken, auch wenn irgendwie alles gut geplant ist. Da muss nur mal ein Notfall dazwischen kommen, ne, der länger dauert und schon kommt die ganze Sprechstunde irgendwie durcheinander und trotzdem aber ja, sich einfach da die Zeit und Ruhe zu nehmen in dem Moment für die Halter, weil das einfach so wichtig ist. Ne? Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, das einfach auch auszustrahlen, es zumindest zu versuchen. Ne? Und ja, einfach sein Mitgefühl zu zeigen, ne? Indem man einfach da ist, irgendwie sich halt nicht versteckt, aus Angst, was Falsches zu sagen, sich, wie gesagt, vielleicht sogar traut, mal ins Gespräch zu gehen. Ne? Natürlich nur, wenn der Halter das dann auch signalisiert und möchte. Ich habe es auch schon oft gemacht, dass ich dann auch kurz was Persönliches geteilt habe. Ne? Einfach nur zu wissen, okay, sie hat das auch schon durch. Ne? Sie weiß genau, wie ich mich fühle. Das kann, glaube ich, schon sehr, sehr weiterhelfen. Und
ja, das baut eine Brücke in jedem Fall.
Und ich muss sagen, ich finde es auch recht schade, dass in meiner Praxis, wo ich arbeite, wir so relativ selten dabei sind bei der Euthanasie. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an für den einen oder anderen, aber ich finde es schade. Also ich wäre tatsächlich gerne wieder öfter dabei, weil das einfach ja ein ganz besonderer Moment ist, den man da teilt. Ich aber auch gelernt habe, dass ja, das in einer gewissen Art halt auch was Positives ist, weil man halt dem Tier und auch dem Halter ganz häufig in dem Moment einfach dieses Leid nimmt. Und manchmal ist es einfach auch eine Erlösung, ne? Gerade wenn halt so eine ganz lange Pflegephase auch vielleicht schon dahinter war. Oder allgemein das Tier ganz viel Schmerzen hatte, ne? Die Halter, wie gesagt, haben oft monatelang, vielleicht auch jahrelang eine enorme emotionale Belastung dadurch. Und das fällt dann in dem Moment alles so ab, ne? Und darf so, so rausbrechen. Auf jeden Fall.
Und es ist auch ein Raum geben, ne? Also ein Raum öffnen für den Halter und sein Tier, aber auch eben natürlich für den Kollegen, ne? Für den Tierarzt oder die Tierärztin, die dort eben steht und etwas umsetzt, vielleicht bei einem Tier, was man auch viele Jahre begleitet hat, ne? Und du hattest ja auch erwähnt, es gibt ja auch Tierärzte, die das mit nach Hause nehmen und das ganze Wochenende beschäftigt sie noch. Und das könnte vielleicht auch so ein bisschen minimiert werden, indem man eben weiß, da war noch jemand mit dabei und wir haben es gemeinsam. Ne? Alleine dieses, ich habe das nicht alleine ertragen oder tragen müssen, sondern es war gemeinsam, es war noch jemand mit dabei. Und ich find das total schön, dass du als TFA sagst, ich würde da mehr mit dabei sein. Ich würde das anbieten und vielleicht gibt es noch viel mehr, die so sind wie du. Also liebe Tierärzte, wenn ihr diesen Podcast hört, diese Episode hört, wirklich mal mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Eventuell ist da ja jemand, der da noch mit begleiten und unterstützen und eben tragen kann.
Genau, es ist auf jeden Fall, ich wollte nur kurz sagen, es ist ja auf jeden Fall nicht jedermann da gleich gestrickt. Na, man sollte da ja auch auf keinen Fall jemanden zu zwingen. Ne? Du musst hier jetzt dabei sein und du musst dir das angucken.
Nee,
überhaupt
eben.
Nicht. Genau. Und man ist auch deswegen keine schlechte TFA, ne? Wenn man das nicht so gut kann. Ne? Das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Aber ich erinnere mich auch noch an eine Situation, wo ich halt eine junge Kollegin unterstützen durfte. Das ist ja auch so, wenn du dann fertiger Tierarzt bist, du kannst das ja nicht vorher irgendwie üben oder so. Irgendwann kommen halt deine ersten Male, wo du in dieser Situation bist. Und da muss man erstmal für sich schauen. Oh mein Gott, was sage ich jetzt? Wie verhalte ich mich? Hoffentlich läuft das alles glatt. Also das sind so belastende Situationen, dass man da wirklich auch erstmal reinwachsen darf, ne, als Tierarzt. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ich tatsächlich, ich glaube, 45 Minuten mit den Haltern in dem Raum war und quasi das komplette Sterben und auch noch alles danach begleitet habe, weil die Halter nicht wollten, dass wir alle aus dem Raum gehen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, so, ne? Also die waren direkt so, bitte lassen Sie uns nicht allein. Also das war eine Mama mit der Tochter. Das war wirklich so, so süß und ja, irgendwie auch so schön. Also die Tierärztin, die war auch völlig fertig. Also es hat uns total mitgenommen. Und ich, ja, bin dann damit im Raum geblieben. Ich dachte erst auch so, okay, gut, aber wenn die das wollen. Und war dann echt, weil es sind ja auch sehr intime Momente, die ja man da mit seinem Tier dann erlebt. Ja, und es war einfach, also das muss ich sagen, dass da werde ich mich bestimmt immer dran erinnern. Und das hat mich auch lange noch beschäftigt, weil das einfach, ja, da war so viel Trauer. Es war richtig, richtig traurig. Ich glaube, ich habe da nach Feierabend auch noch im Auto ein paar Tränen vergossen. Und gleichzeitig war es einfach so schön, ne? Weil das war so, so liebevoll. Ja. Die hatten ihre Katze dabei dann im Arm die ganze Zeit und haben so Geschichten erzählt, ne? Die, was sie mit der Katze so in den letzten 16 Jahren alles erlebt haben und haben da ja auch so ein bisschen gelacht zwischendurch. Also es war irgendwie ganz, ganz besonders und ja, das war irgendwie total schön, dass ich da Teil von sein durfte.
Ja. Aber das ist auch so wichtig, was du gesagt hast, weil genau das ist es ja, ne? Wenn man dort jung startet, und ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst, so wie mir das ja auch lange Zeit nicht bewusst war. Wir denken, wir gehen zum Tierarzt und die sind da routiniert, die wissen ja, was sie machen, sie haben das ja gelernt, aber im Studium kommt ja das Lebensende auch nicht so wirklich vor. Also der Umgang mit demjenigen, der da ist, ne? Und ja, man schlüpft in eine Rolle, ne? Man muss dort vermutlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Herz wegschließen, aber man hat ein gewisses Standing natürlich auch. Und schlussendlich bist du auch bei solchen Geschichten, musst du halt auch immer gut auf dich selbst aufpassen als Tierarzt, als Tierärztin, um daran halt auch nicht zu verzweifeln, weil halt eben vielleicht mehr Euthanasien mal in einer Woche sind oder Verabschiedungen oder halt unglückliche Dinge, die passieren, weil eine OP nicht geklappt hat, ja, ne? Schwierige Diagnose, ne? Es war halt ein Versuch, der ging ja leider nicht zum Happy End über. Und das muss man erstmal aushalten. Und deswegen finde ich das total schön, wenn du als TFA sagst, ich bin da routiniert, ich kann damit mittlerweile umgehen, weil ich das gelernt habe, ich bin authentisch, mir macht das nichts aus, ich gehe mit hinein und das eben anbietest, um eben auch dann eine junge TFA zu coachen, dass sie das lernt und auch von dir was abgucken kann. Ja. Ne? Und genauso eben auch der Tierarzt, der eben dann weiß, Mensch, in dem Fall, ne, da ist die Tina und die nehme ich jetzt mit rein. Ich, wie gesagt, ja, ich finde das total schön. Ich finde das auch sehr, sehr stark. Also ja, und vor allen Dingen auch für mich als Halter. Wie gesagt, ich habe die Situation ja auch schon x-fach hinter mir. Da würde ich es mir nur wünschen. Mhm. Also mein Tierarzt ist tatsächlich sehr oft reingehuscht, das weiß ich noch. Und ich weiß, bei meiner ersten Euthanasie von der Lucy damals 2006, ich hatte noch nicht mal Taschentücher mit. Ich bin ja hingefahren, um sie zu erlösen. Und ich hatte noch nicht mal Taschentücher dabei. Und dann stand ich da und dann kam er rein. Und ich weiß noch, an dieser Stelle, liebe Grüße nach Eichach, Dr. Bangata. Ich feiere sie bis heute immer noch und denke auch an ihren Kollegen Dr. Zott. Liebe Grüße nach Bayern, nach Eichach. Und ich weiß das noch. Er kam rein, na, Frau Tschöpe, was machen wir heute? Und ich fing an zu weinen, habe gesagt, die Lucy erlösen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat mich kaum verstanden. Aber weil ich weinte, wusste er, was wir machen. Und er war so bestürzt und dann hat er das wirklich so liebevoll gemacht, hat mir noch Zeit gegeben, ne, und kam dann, hat dann geprüft, na, sie ist eingeschlafen, jetzt erlösen wir sie, und hat mir noch Taschentücher, eine Taschentuchbox gebracht und hat gesagt, ich kann so lange in diesem Praxisraum bleiben, wie ich brauche. Und ich wusste genau, die haben nur zwei und das Wartezimmer ist voll. Süß. Ja, und es war wirklich so, so, so schön. Also, und ich meine, du merkst es ja, ne? Ich sitze hier mit einem Strahlen, obwohl das ein so trauriger Moment war, aber wie das abgelaufen ist und auch die Bestürzung von ihm, ja, ne? Und ich bin mir sicher, er hat ja Lucy auch einige Zeit begleitet. Das geht nicht spurlos an jedem vorbei. Und deswegen, ich finde das auch toll. Jeder, der sich da zum Lebensende auch noch, ja, weiter bildet, informiert und auch sein Herz, ja, auch nochmal mit dazu nimmt. Denn, wir sind ja alle keine Roboter. Nee. Und das ist ja das, was du gesagt hast. Mitfühlen, dürfen wir, ne? Also mitleiden ist halt wirklich schlecht, weil das macht uns auf kurz oder lang kaputt in einer tierischen Berufung, aber Mitgefühl zeigen, ne? Wenn eine Träne läuft, die darf bei einer TFA oder auch bei einem Tierarzt genauso laufen.
Ja.
Also ja, wir sind alle Menschen, wir sind Menschen und wir hätten uns diesen Ausgang mit Sicherheit alle anders gewünscht. Ja, sicherlich. Ja,
und hier darf, denke ich, jeder einfach so dann seine Erfahrung machen, ne? Und seinen genau. Weg gehen. Und das braucht dann auch durchaus ein paar Jahre, denke ich.
Ja. Ja, also es ist ein wunderschöner Beruf, kein einfacher Beruf wie so viele. Es gibt viele Berufe, wo man mit Menschen und eben auch ja, am Lebensende zu tun hat oder auch mit Krankheiten zu tun hat, im Pflegebereich zu tun hat. Die sind nun mal manchmal nicht einfach, aber ja, Lebensende, wie du vorhin auch gesagt hast, ne, wir haben gelacht über die Erinnerungen, die Mutter und ihre Tochter geteilt haben, obwohl dieser Moment so traurig war. Und auch das darf sein. Und ich sage ja immer, das ist so das größte Geschenk, ne? Diese gemeinsame Zeit, diese gemeinsame Reise mit dem Tier, was man hatte, was jetzt nun mal leider vorbei ist, aber das bleibt ja für immer im Herzen, für immer. Also wie gesagt, ich sitze hier und sehe noch so bildlich diesen Praxisraum 2006 vor Augen, wo die Lucy erlöst wurde. Also und auch die Zeit davor, ne? Und jetzt sind 20 Jahre später, das ist Wahnsinn, ist das Wahnsinn. Und die Geschenke sind immer noch da.
Ja.
Ja, die Geschenke sind immer noch im Herzen, ne? Und die ganze Liebe und alles, das ist total schön. Das ist nicht weg, nur weil ein letzter Atemzug da war. Genau. Ach, liebe Tina, ich könnte mit dir echt noch Stunden sprechen über das Thema. Das ist,
ja, ne?
Ja, es ist zwar wirklich was ja nicht so einfach ist, aber ich glaube, wir haben wirklich sehr viel in diese Stunde, die wir mit uns miteinander unterhalten haben, gepackt. Und ja, abschließende Worte. Möchtest du den jungen TFAs, die vielleicht zuhören, möchtest du denen noch irgendetwas also noch irgendeine Botschaft mitgeben? So ein bis zwei Sätze höchstens, die jetzt am Anfang stehen und die sagen, ist die noch ganz schussecht? Euthanasie und das soll ich begleiten. Ja. So ein Mutmacher. Was würdest du denen jetzt so zuletzt als Botschaft mit auf den Weg geben wollen?
Also auf jeden Fall Emotionen zeigen ist keine Schwäche. Durfte ich auch erst lernen. Und ganz wichtig, dass ja man darüber sprechen sollte, wenn einem etwas belastet. Also auch gerne im Team, ne, das ansprechen, wenn man sich überfordert fühlt oder unwohl fühlt. Vielleicht auch ja irgendwie noch offene Fragen hat. Weil wie gesagt, die Erfahrungen, auch Lebenserfahrungen, ne, darf man ja erst machen, die einem dann auch innerlich so stark machen, das so im Alltag ja dann auch so für sich managen zu können. Besonders auch, wenn halt zu Hause das Umfeld nicht dafür da ist. Dann mindestens mit dem Team. Ich finde, das hilft immer.
Super. Ja, und eventuell weiterbilden. Die Tina hat es ja auch schon gesagt, es gibt ganz viele Kurse, die speziell für TFAs sind. Ne? Sprecht vielleicht mal mit der Praxis, ob der Tierarzt euch da unterstützt, genau. Ne? Ob es so etwas gibt. Oder auch meine Herzenshelferausbildung. Auch dort geht es eben um viele Dinge, wie man Menschen auffangen kann, wie man am Lebensende begleitet, durch das Sterben begleiten kann, bei der Trauer. Und ja, das nimmt euch auch nochmal so ein bisschen die Angst oder die Scheu und ja, stärkt euch, ja, ihr entwickelt euch dadurch auch nochmal weiter. Genau. Liebe Tina, danke für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles erdenklich Gute und ich bin mir sicher, unsere Wege bleiben ja verbunden, würde ich sagen. Wie gesagt, ich folge dir auf Instagram und ich denke mal, die Zuhörer bestimmt jetzt dann auch. Die Shownotes, sind ja da. Schaut gerne rein. Macht euch ein Bild von Tina. Und du hast ja auch immer wieder tolle Kurse. Oder wollen wir noch mal ganz kurz spoilern? Hast du gerade irgendwas, wo du sagst?
Ja, also ich habe ja den Tierarzthelden-Kurs, der über 6 Wochen Mensch-Katze-Team zu stressfreien Tierarztbesuchen begleitet. ich kann tatsächlich, ja, beruflich jetzt vielleicht nicht so schlau, aber ich kann tatsächlich gerade nicht sagen, wann der nächste Kurs stattfindet. Aber es gibt auf jeden Fall eine Warteliste, die ihr auch auf meiner Homepage findet oder auch auf meinem Instagram-Kanal. Und da ja, werden dann alle rechtzeitig informiert, wenn das wieder startet. Ich darf jetzt einfach auch ja privat ein bisschen schauen, wie es weitergeht, ne? Auch wie es der Katze geht, und möchte einfach nicht zu viele Projekte nebenbei noch laufen haben, weil das natürlich auch mal sehr, sehr viel Fokus dann auch erfordert. Ne? Aber
ja, absolut, verstehe ich.
Ich bin mir sicher, irgendwie im Frühling wird da bestimmt was kommen.
Tierarzthelden, auf alle Fälle ganz toller Kurs, ja, damit es zwischen Mensch, Katze und Tierarzt und dem Weg dorthin ganz wunderbar funktioniert. Also ich höre immer noch Michou im Auto, meine Katze Michou im Auto schreien, mauzen sehr lautstark. Sie hatte keinen Bock auf Tierarzt, sie war aber total tiefenentspannt. Also sie war echt eine tolle Katze beim Tierarzt, ja, aber sie fand das auch doof, immer dahin zu fahren. Naja, da muss sie halt durch, ne? Manchmal müssen wir durch.
Das stimmt.
Okay. Liebe Tina, hab nochmal danke für deine Zeit, hab ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Tag, und ich sag einfach mal bis ganz bald an dieser Stelle.
Danke, liebe Sonja, und bis ganz bald.
Was für eine Episode, nicht wahr? Nochmal ganz lieben Dank an Christina Wolf. Wie gesagt, alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes zu ihr. Und du hast ja gehört, Tina war bei mir in der Ausbildung zum Herzenshelfer. Am 13. Januar findet ein kostenfreies Training für die Tierberufler statt. Auch hier findest du den Link in den Shownotes. Doch wenn du sagst, ey Sonja, ich möchte direkt einsteigen. Ich möchte auch diese Ausbildung, die Tina bei dir gemacht hat, besuchen. Und zwar zur palliativen Betreuung, Sterbe- und Trauerbegleitung von Haustieren. Dann starte mit mir, wenn es wieder losgeht. Die nächste Gruppe startet direkt jetzt in ein paar Wochen im Februar. Am 2. Februar geht es los und es wird eine ganz wundervolle, intensive Reise werden. Eine Reise, die ich nicht nur alleine mit dir mache und die dich rund um diese Themen am Lebensende wirklich stärken wird in deinem Tierberuf. Es wird eine Reise sein, bei der ich auch wieder ganz tolle Dozenten, Kollegen an meiner Seite habe, die jeden Monat mit einem intensiven Thema, mit einem Training für dich da sind und die du dann auch mit deinen Fragen löchern kannst. Das ist eine Ausbildung, die es so in dieser Form für Menschen im Tierberuf nicht gibt. Nutze die Chance, überleg es dir, ob du nicht direkt reinhüpfst, dabei sein möchtest. Und wenn du Fragen dazu hast, melde dich. Ich bin da, ich bin nah. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, noch eine wunderschöne Woche, und ja, vielleicht sehe ich dich ja schon in ein paar Tagen beim kostenfreien Training oder darf dich in der Herzenshelfer-Ausbildung begrüßen. Bis ganz bald, deine Sonja. Danke, dass du heute dabei warst. Abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge verpasst, und folge mir gerne auch im Social Media. Und vielleicht spürst du, dass du selbst tiefer in das Thema eintauchen möchtest, dann schau dir unbedingt meine Herzenshelfer-Ausbildung an. Der Link ist in den Shownotes. Bis ganz bald und vergiss nie, Liebe bleibt.